Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden hat die Polizei heute drei weitere Tatverdächtige ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Dresden sagt, wir haben jetzt insgesamt vier Beschuldigte, vier Teenager, alle 17 oder 18 Jahre alt. Wir fragen gleich die Bildungsforscherin Nina Kolleg, wie sie diesen Angriff einordnet. Vorher hat Gudula Geuter den neuesten Stand aus Dresden.
Die Operation, die wegen mehrerer Frakturen im Gesicht nötig gewesen sei, habe Matthias Ecke gut überstanden. So gab es der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wieder.
Klar ist aber auch, der Genesungsprozess wird ein langer Weg sein.
Trotzdem wolle der sächsische Spitzenkandidat vor der Wahl zum Europäischen Parlament in den Wahlkampf zurückkehren. Eine eigens gebildete Taskforce aus Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt hat inzwischen vier Tatverdächtige ermittelt. Nach Durchsuchungen bei den 17- und 18-Jährigen werden Beweismittel derzeit ausgewertet. Die Hintergründe der Tat seien nicht bekannt, betonte die Staatsanwältin Sabine Wille-Galler. Ecke war am Freitagabend beim Plakatieren angegriffen und durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Auch ein Wahlkampfhelfer der Grünen wurde dort angegriffen. Politiker von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linkspartei reagierten mit Entsetzen auf die Tat und, so neben anderen, auch Friedrich Merz auf dem CDU-Parteitag und Kühnert auf das, wofür sie stehe.
Das ist vollkommen inakzeptabel, ganz egal, aus welcher Richtung solche Angriffe kommen. Das sind Angriffe auf unseren Rechtsstaat und auf unsere Demokratie insgesamt, denen wir von Anfang an entschieden und ohne jeden Zweifel entgegentreten müssen.
Der Angriff auf Matthias Ecke, und das sieht er auch selber so, steht stellvertretend für hunderttausende Mitglieder von demokratischen Parteien, die sich im Alltag für demokratische Werte, für den friedlichen Wettstreit von Argumenten einsetzen.
Hessens Innenminister Roman Poseck, CDU, machte im Hessischen Rundfunk als verantwortliche Extremisten, vor allem Rechtsextremisten, aus.
Ich glaube, wir müssen schon darauf hinweisen, was diese Gruppierungen eigentlich vorhaben, nämlich die Abschaffung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es gehört schon auch zu unserer Aufgabe als Demokratinnen und Demokraten, die Folgen zu benennen, die solche Gewaltexzesse haben und die eben auch die Folgen der Politik der extremen Ränder sind.
Zuvor war Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt bei einer Veranstaltung in Brandenburg bedroht und bedrängt worden. Bei dem Angriff auf Ecke handle es sich um eine weitere Eskalation der Gewalt, sagte die Grünen-Politikerin im RBB. Die habe aber viel früher begonnen, mit zerstörten Plakaten und Bedrohungen auch im privaten Bereich. Politiker könnten nicht überall geschützt werden, aber, so fügte sie hinzu,
das müssen sich die Innenminister jetzt anschauen und müssen sich darüber verständigen, wo welche Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind, dass man genauer hinschaut, was ist mit den Wahlkämpfen, dass man nicht den ländlichen Raum irgendwie einfach hinten liegen lässt und sagt, ach, das ist auch ein Dorf, da wird schon alles friedlich bleiben.
Wer konkret gefährdet ist, den könne die Polizei schützen, so Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul im WDR. Aber so ergänzte der CDU-Politiker:
Eine Gesellschaft, wo Politiker mit Polizisten umringt rumlaufen und wo man keine Informationsstände mehr machen kann, wo man sich nicht mehr traut, auf der Straße Leute anzusprechen, kann es ja nicht sein.
Auch er wünscht sich deshalb einen anderen gesellschaftlichen Umgang.
Vier Teenager sollen den Europaabgeordneten Matthias Ecke krankenhausreif geschlagen haben. Wir wollen wissen, wie Nina Kolleg darüber denkt. Sie ist deutsche Bildungsforscherin und Politikwissenschaftlerin, Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam. Hallo, Frau Kolleg.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Kolleg, das genaue Motiv wissen wir noch nicht, aber es ist ja so, dass kein Motiv der Welt vier Teenager dazu bringen sollte, einen Menschen ins Krankenhaus zu prügeln. Ist das die Verrohung unserer Gesellschaft, vor der wir oft so viel Angst haben?
Das ist natürlich sehr platt zu sagen, ja, Verrohung der Gesellschaft, das ist sicher auch ein historischer Begriff, dadurch, dass das eben sehr schnell immer vermutet wurde, auch überhaupt so ein negatives Bild, das wir von jungen Menschen haben. Aber wir sehen eindeutig in den Studien, die wir in Jugendstudien, also mit jungen Menschen durchführen, dass die Gewaltbereitschaft drastisch gestiegen ist. Und dass sie insbesondere in den sogenannten extremistischen Rändern zu finden ist. Extremistische Ränder funktioniert als Begriff eigentlich auch nicht mehr, weil es sich eben oft auch auf Regionen bezieht. in denen der sogenannte Extremismus eben schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und es schon ganz normal geworden ist, zu sagen, ja, heute habe ich den aufgeschlagen, morgen möchte ich den aufschlagen und oft eben auch aus antidemokratischen Motiven heraus.
Was läuft schief in einem Land, in dem das anscheinend normal wird?
Also schief läuft vieles bei uns, das wissen wir auch schon lange. Seltsamerweise hat die Politik nicht erkannt, dass man hier was tun muss, sondern hat irgendwie eher erkannt, dass wir hier noch weiter sparen sollen, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Der zivilgesellschaftliche Sektor wurde ja in den letzten Jahren sehr stark von Kürzungen betroffen gewesen, gerade im Bereich der Bekämpfung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder auch im Bereich des Jugendschutzes, im Bereich der Bekämpfung von Jugendgewalt. Außerdem sehen wir auch so im Bereich der Erziehungs- und Bildungsarbeit, dass der Fokus weiterhin nicht auf solchen Fragen gelegt wurde. Also während Schule, die Funktion von Schule ja beispielsweise immer auch eine gesellschaftliche Funktion war, nämlich die Schaffung von Frieden und Konsens und auch einem gesellschaftlichen Miteinander und dem Erlernen von demokratischen Werten und Normen. Und heutzutage oder seit Jahrzehnten, würde ich fast schon sagen, wurde der Fokus immer mehr auf die sogenannten Kernkompetenzen und Kernfächer gelegt. Und das wird eben oft nicht unter Kernkompetenzen und Kernfächern gesehen, sondern da wird eben der Schriftspracherwerb und Mathematikkompetenzen drunter verstanden, die ja auch enorm wichtig sind und wo wir eben auch eine sehr große Desiderate sehen. Allerdings ist natürlich eine große Schwierigkeit, wenn die politische Bildung, die Demokratiebildung so runtergekürzt werden im schulischen und im außerschulischen Bereich, zeitgleich aber die sozialen Medien an Bedeutung gewinnen und in den sozialen Medien eben sehr rassistische, fremdenfeindliche, Gruppen, also gewaltverherrlichende Videos dominieren, dann haben wir hier ein Problem, das insbesondere die jungen Menschen betrifft, die in dieser Gesellschaft so heranwachsen und die das dann als normal erleben und vorgelebt ja auch bekommen.
Soziale Medien sind das eine. Das andere, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wir sparen uns quasi, auch wenn Sie das nicht so sehr mögen, diese Begrifflichkeit, wir sparen uns in die Verrohung rein?
Ja, genau. Also zumindest ist es natürlich echt ein falsches Signal in einer Zeit, in der wir heute leben, noch zu sagen, dass wir jetzt den zivilgesellschaftlichen Sektor schwächen und auch nicht die Medienbildung und die politische Bildung in den Schulen, also in den wenigsten Bundesländern wurde sie jetzt gestärkt, sondern eher werden die Fächer gekürzt und auch nur in bestimmten Jahrgangsstufen zu einem sehr geringen Zeitrahmen angeboten, sodass de facto in vielen Schulformen und vielen Bundesländern eben keine wirkliche politische Bildung und Medienbildung stattfindet. Erziehen wir die jungen Menschen da eigentlich hinein?
Wo würde denn demokratische Bildung, jetzt habe ich Sie ein bisschen unterbrochen, wo würde denn demokratische Bildung für Sie anfangen eigentlich?
Na, also sie fängt an von Anfang an. Also es ist ein lebenslanger Prozess. Sie fängt an von der Geburt. Und gerade es geht ja jetzt auch um Gewalt und Gewaltexzesse. Und da ist natürlich die frühkindliche Bildung enorm wichtig. Da ist auch schon die frühe Familienhilfe wichtig. Dadurch, dass es eben wichtig ist, dass Kinder von Anfang an lernen, also auch selbst gewaltfrei erzogen werden. Das ist für unsere gesamte Gesellschaft enorm wichtig. Und sie geht dann in die Kita und dann in der Primarstufe, also Grundschule und ja Oberstufe und natürlich auch das Leben lang, das heißt auch dann im außerschulischen Bereich etc.
Sie haben gesagt, dass wir seit Jahren darüber reden. Wir haben gerade im Beitrag aus Dresden gehört oder über die politischen Reaktionen unter anderem Friedrich Merz, wir müssen entschieden und ohne jeden Zweifel dem entgegentreten. Katrin Göring-Eckardt, wir brauchen mehr Sicherheitsvorkehrungen auch auf dem Land. Das klingt jetzt erstmal zumindest von denen aus nicht so, als ob die sagen, wir müssen eher bei der Bildung dieses Geld mal richtig raushauen.
Ja, aber gerade so in Bezug auf Gewalt wissen wir in der Forschung, dass die Präventionsarbeit das A und O ist. Also da entschieden entgegentreten und immer mit Verboten, klar, Strafen sind in dem Sinne natürlich auch wichtig, aber sie verhindern nicht die Tendenz und die Entwicklung, die wir gerade sehen. Und da sehen wir in der Forschung, dass die Präventionsarbeit viel, viel wichtiger ist. Und Prävention heißt eben von Anfang an, zu lernen, eine gemeinsame Wertebasis zu schaffen, die eben heißt, dass wir in einer friedlichen Gesellschaft leben und Gewalt absolut nicht toleriert ist.